Es ist Donnerstag, kurz nach 9 Uhr und ich begrüße euch hier bei Radio Frei im Programm. Ihr hört die Sendung unterdessen. Am Mikrofon ist heute Christine. Es ist der 11. Dezember und euch erwartet eine ziemlich bunte, vielfältige Sendung kommende zwei Stunden. Diejenigen von euch, die regelmäßig zuhören, werden es wissen, am Donnerstag geht es um Filme. Genauer gesagt um die Filme der Woche. Diese Rubrik gibt es heute schon, ja, in wenigen Minuten, denn Felix vom Kinoclub ist schon da und wir sprechen gleich über Filme, die im Kinoclub neu anlaufen. Und ich gebe euch natürlich auch noch ein paar andere Filmtipps mit auf den Weg. In der ersten Stunde nehme ich euch auch mit in die Studiobox des Theaters Erfurt, denn dort war ich letzte Woche und durfte zuschauen und zuhören bei einer Bühnenorchesterprobe für ein neues Theaterstück. Es heißt Novemberkinder, es geht um die Wendezeit, Musik spielt eine große Rolle und Einblicke, Eindrücke von dieser Bühnenorchesterprobe und Gespräche mit dem Regisseur und der Dramaturgin hört ihr dann in etwa einer halben Stunde. In der zweiten Stunde werfe ich einen Blick zurück auf den Thüringer Jugendlandtag Ende November. Jugendlandtag, was bedeutet das? Was hat das mit dem Landtag zu tun? Was machen dort die Jugendlichen? Das habe ich eine Person gefragt, die dabei war, und eine Person, die den Thüringer Jugendlandtag organisiert hat. Und auch heute gibt es einen Zettelkasten. Roman hat mit Katja gesprochen über ein Buch, das Katja sehr beschäftigt hat. Und Roman fand das Wort im Titel schon schwierig. Worum es da geht, welches Buch gemeint ist, das erfahrt ihr in der zweiten Stunde. Und einen kleinen Zettel habe ich mitgebracht. Eine Glücksfee hat ihn vor der Sendung gezogen. Er ist rot, da stehen Dinge drauf, die eingekauft werden wollen. Es ist ein Einkaufszettel. Ich finde die draußen oder sie werden mir geschenkt, dann bringe ich sie mit ins Radio und sage euch, was da drauf steht. Und Musik gibt es natürlich auch. Hier im Hintergrund hört ihr das Intro zur Sendung unterdessen. Das ist tatsächlich ein richtiges Lied. Von den Sternen, und der Song heißt Franzi und Craig. Und dieser Song endet ganz fulminant mit einem tollen Schlagzeugsolo. Ich begrüße euch nochmal sehr herzlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß in den nächsten zwei Stunden. War dieses tolle Schlagzeugsolo. Damit endet Franzi und Craig und der erste Song der heutigen Sendung kommt von The Pretty Reckless, Heaven Knows. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close, you can hear him cry. Oh, Lord, heaven knows we belong way down below. Sing it. Oh, Lord, heaven knows we belong way down below. Way down below, way down below. Judy's in the front seat picking up trash. Living on the dole, gotta make that cash. Won't be pretty, won't be sweet. She's just sitting. Sing it. Oh, Lord, heaven knows we belong way down below. Go.
Oh, Lord, heaven knows we belong way down below.
Sing. Oh, Lord, tell us so. The Pretty Reckless mit Heaven Knows und ihrer ja sehr kraftvollen Frontsängerin Taylor Momsen, eine US-amerikanische Band. Etwas ungewöhnlich für den Donnerstag ist es, dass wir jetzt mit dieser Rubrik einsteigen.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen, aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Etwas ungewöhnlich ist nur die Uhrzeit, schon um kurz nach neun. Und sehr gewohnt ist, dass jemand vom Kinoclub da ist. Ich begrüße Felix, hallo.
Guten Morgen, Christine.
Schön, dass du jetzt schon im Studio sein kannst. Wir sprechen über die Filme der Woche und es geht ja jetzt so auch in, ja doch, großen Schritten Richtung Weihnachten zu. Was heißt das eigentlich für euer Programm im Kino? Ist das so ein bisschen abgespeckter oder?
Nee, weil gerade
genauso voll.
Nee, also wo immer eine nette Zeit ist, ist immer so im Sommer, da ist mal abgespeckt, weil dann viele auch nicht starten wollen mit Filmen, weil die merken, okay, im Sommer ja sehr ruhig und ne. Aber dann im November, Dezember kommen plötzlich wieder so viele Filme, weil alle so da denken, okay, da kann ich das meiste Kinopublikum so ab. Oder im Januar, Februar geht es dann weiter. Deswegen ist es da tatsächlich wieder ein bisschen geballter. Und da muss man dann schon gucken, okay, welche Filme kriegen es rein oder welche Filme schaffen es jetzt noch nicht, weil wir halt nur den einen Kinosaal haben. Hm.
Bis es dann mit dem Schauspielhaus noch einen weiteren oder mit dem Kulturquartier noch einen weiteren Kinosaal geben wird.
Ja.
Über das Weihnachtsprogramm im Kinoclub reden wir bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Heute sprechen wir über Filme, die neu anlaufen am 11. Dezember, also am Kino-Donnerstag. Und wir hören einen Ausschnitt aus einem ersten Trailer zum Film Im Schatten des Orangenbaums.
Ich wollte dich bloß beschützen. Ich hatte Angst um dich.
Solange dein Papa hier ist, brauchst du vor nichts Angst zu haben.
Was sind wir wert als Eltern, wenn wir nicht mal unsere Kinder beschützen können?
Menschlichkeit ist eine Form des Widerstands. Vergessen Sie nie die Kraft Ihrer Menschlichkeit. Sie ist das Einzige, das Ihnen niemand wegnehmen kann.
Ein Ausschnitt aus dem Film Im Schatten des Orangenbaumes. Ein Film, der offensichtlich Familie thematisiert, aber keine leichten Umstände. Was für eine Art Film ist das, Felix?
Genau, wir kriegen schon mit, es gibt irgendwie ein Drama, es gibt eine Familie. Und man hört jetzt aus dem Trailer das Setting nicht raus.
Dafür bist du da, uns da, das Setting mitzugeben.
Genau. Setting ist ja ziemlich krass, auch gerade so im aktuellen Konflikt. Es geht um den Nahostkonflikt. Und hier in dem Film hauptsächlich aus palästinensischer Sicht dargestellt. Ja, wir kriegen so ein bisschen leicht in den Trailer schon die Familie mit. Wir haben eine Mutter, so geht der Film auch erstmal los. Sie sucht im Krankenhaus nach ihrem Sohn. Ihr palästinensischer Teenager Noah ist bei einer Intifada-Demo 1988 im Westjordanland schwer verletzt worden. Und ihr bleibt halt als Mutter nichts anderes übrig, als ihn jetzt in israelische Hände im Krankenhaus zu geben, einfach um ihn zu versorgen. Und das ist so der Rahmen und daraufhin erzählt die Regisseurin, die auch selbst die Mutter spielt im Film, erzählt rückblickend, während ihr Sohn dann im Krankenhaus ist, am Beispiel ihrer Familie so diese jüngere Geschichte von Palästina, also so beginnend mit der Staatsgründung Israels 1948, wo sein Großvater von Noah noch eben der Besitzer eines Orangenhains in Haifa ist, aus dem Grund kommt auch dieser Titel. So total liebevoller Familienvater. Doch so langsam kommt eben so dieser tobende Palästinakrieg näher. Und ja, man kriegt so mit, wie die Familie so zwischen fallenden Bomben und einer entfernten Familie im Westjordanland hin und her ins Flüchtlingsheim kommt, wie sie versuchen zu fliehen, wie sie da selber auch noch trotzdem Mut schöpfen wollen als Familie. Und die Regisseurin sagt auch selbst, beruht auch so ein bisschen auf persönlichen Erfahrungen. Also das palästinensische Volk hat so einen eigenen Begriff für diese kollektive Vertreibung, das nennen sie Nakba. Und auch ihr Vater von der Regisseurin, der musste damals ins Exil, sie ist dann in den 60er Jahren in den USA aufgewachsen und sie hat immer nie so richtig verstanden, warum so wenig über dieses Geschichtskapitel bekannt bekannt ist. Und dadurch hat sie das aus dieser Familienerfahrung heraus dann eben auch diesen Film mitgedreht.
Ne? Das heißt, es gibt da deutlich biografische Bezüge.
Ja, ja, genau. Also der Film zeigt schon sehr mit dieser Familie, die vertrieben wurde aus Jaffa nach ins Westjordanland, wird so sehr einseitig eine palästinensische Erfahrung gezeigt. Das muss man ihr jetzt aber nicht irgendwie unbedingt vorwerfen, weil es geht gar nicht, mit ihrem Film geht es ja gar nicht um irgendwie eine politische Gegenseite zu Israel, sondern eher zu darum zu erklären, wie heute diese Fronten entstanden sind, die es heute vielleicht gibt. Also wie das aus diesen persönlichen, familiären Beziehungen heraus, wie es jetzt diese Fronten gibt, die heute so verhärtet sind.
Ne? Das heißt, der Film will erklären, will um Verständnis werben und im Trailer haben wir schon den Satz gehört, es geht um Menschlichkeit, das sei so das wichtigste Gut. Genau. Ist das so die Kernbotschaft?
Ja. Also gerade wenn man sieht eine sehr persönliche Geschichte um eine Familie. Man kriegt da mit, wie die im Haus sitzen, sich zusammenfalten, unterm Tisch verstecken, weil man draußen die Bomben hört. Das ist schon ziemlich krass und das ist dann auch wirklich sehr, sehr einfühlsam. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, sie hat auch zum Beispiel auch am 7. Oktober, als es losging, hat sie auch
2023.
Genau, da hat sie auch den so erstmal Dreharbeiten irgendwie auf Eis gelegt, hat dann aber auch den Schauplätze nach Jordanien verlegt, hat aber auch bewusst am Drehbuch nichts geändert, sie haben dann noch weiter gedreht und sie hat dann gesagt, mir wurde klar, dass die Geschichte und die Botschaft von Menschlichkeit und Hoffnung wichtiger denn je waren und das war aus diesem Grund, hat sie gesagt, okay, wir drehen dann trotzdem weiter, auch wenn sie das natürlich auch mitgenommen hat, was dann am 7. Oktober passiert ist.
Ja, trotz des Angriffs genau der Hamas auf israelische Menschen. Am 7. Oktober 2023. Dieser Film Im Schatten des Orangenbaums wird aus palästinensischer Perspektive erzählt. Der Film läuft heute im Kino an, 16.20 Uhr und dann nächste Woche nochmal spätabends um 20.40 Uhr. Für den nächsten Film wechseln wir das Setting, das Land, das Thema, eigentlich alles. Also alles. Einmal kurz den einen Vorhang den Titel auch. Einmal kurz den Vorhang zu und einen anderen Vorhang auf. Der Film heißt Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos. Es ist ein Bundesstaat und auch hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer.
Was ist mit dir?
Ich habe einen Geliebten. Ich will mich von dir trennen.
Sie haben einen Geliebten?
Nein, hab ich nicht. Nein, ich will keinen Geliebten. Ich will mich wieder verlieben.
Um Himmels Willen.
Es hat mir immer sehr gefallen, das Spiel der Liebe.
Das Spiel der Liebe gehört?
Ja, Spiel der Liebe hat sie gehört. Es geht hier um Eva in diesem spanischen Film, der ja nach einer romantischen Komödie klingt. So würde ich jetzt mal einsteigen. Felix, was sagst du dazu?
Aber wenn man diesen Titel hört, so ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos. Das klingt ja schon so ganz nach Wohlfühlfilm und so total nett, was ja irgendwie auch total schön ist. Oder vielleicht ja auch manchmal ganz nett ist, wenn man das mal hat. Ja, wir kriegen auch im Hintergrund, hört man ja schon so leicht spanische Klänge, so ein bisschen stereotypisch, aber das hat man im Trailer halt wieder mit eingebaut. Genau, ist ein spanischer Film und ja, wir lernen Eva kennen, sie sagt schon, ich habe dich betrogen oder so, sie sagt ja so ein bisschen was, also sie hat einen Geliebten. Ne?
Ja, ich will dich verlassen.
Also genau, ja, ich will dich verlassen. So, ich glaube, betrogen ist ja gar nicht das richtige Wort eigentlich, das sagt sie auch gar nicht, ist auch nicht der Inhalt des Films, aber genau, Eva, wir lernen sie kennen, sie ist 50, ist verheiratete Mutter, hat zwei Teenager. Und sieht aber auf der Straße so ein Liebespaar, was sich ganz leidenschaftlich küsst. Und abends ist sie zusammen mit ihrem Ehemann und zwei anderen Ehepartnern, mit denen sie gut befreundet ist. Und dort gesteht sie so ein bisschen, ich war ganz neidisch.
Stimmt, das kommt im Anfang des Trailers vor, was wir jetzt nicht gehört haben. Ja. Die sahen so verliebt aus.
Ja, die waren so verliebt aus. Und das löst natürlich so ein bisschen auch eine Ehekrise mit ihrem Gatten Viktor aus. Der ist eigentlich total vorbildlich, verständnisvoll, sehr einfühlsam. Er schließt aber daraus so ein bisschen, dass seine Frau eben ihn nicht mehr liebt. Und irgendwie trifft es das ja auch. Sie sagt es ja auch. Sie hat halt auf einer Geschäftsreise auch jemanden kennengelernt, Alex. Die haben einen schönen Abend zusammen verbracht und hielten sich gut. Ist nichts mehr passiert. Aber irgendwie, als sie zu Hause ist, merkt sie, sie ist hippelig, sie merkt, diese Schmetterlinge, das ist mal wieder ein tolles Gefühl.
Und also das, was sie auch wollte, ja, ich will mich mal wieder verlieben.
Ja, genau, das vermisst sie irgendwie. Ja, und sie hat auch eigentlich gar nicht so einen Kontakt mehr mit ihm, die brechen dann, also so, der meldet sich auch gar nicht mehr per Chat und so. Und irgendwann, als sie dann bei Freundinnen irgendwie auffliegt, nachdem sie sich irgendwie ein Hotelzimmer irgendwie gemietet hat, was irgendwie so ein bisschen mysteriös war. Fragen die dann auch nach, was sagt denn Victor dazu? Und ja, sie sagt dann auch, ich weiß nicht so richtig und ich finde es spannend und ich möchte doch nochmal lieben. Und sie reden dann darüber. Und ihr geht's gar nicht darum, unbedingt zu sagen, ich liebe meinen Ehepartner nicht mehr, sondern sie mag einfach das nochmal, ich meine, sie ist jetzt Mitte 50, sie will nochmal diese Liebe spüren, ohne, obwohl sie ihn vielleicht gar nicht, obwohl sie ihn trotzdem noch liebt und gar nicht unbedingt verlieren will, aber sie mag dieses neue Gefühl, diese Liebe, diese Energie, die das einem auch gibt, und das vermisst sie so ein bisschen, und deswegen ist so die Frage, kann man sich da auch nochmal neu verlieben? Wir reden ja heute auch viel vielleicht mal über offene Beziehungen oder vielleicht neue Modelle in Beziehungen, die ja vielleicht sowas dann eben auch gut sein können für Beziehungen.
Das heißt, die Beziehung bleibt gleichzeitig, deutet sich an, dass die Beziehung sich öffnet und zumindest Eva auch nochmal andere Erfahrungen machen kann.
Genau. Aber sehr schön entspannt und ja, so eine sehr herzerwärmende, vielleicht auch Komödie. Sehr charmant. Sehr charmante Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller. Ja. Und ja, hat natürlich auch eine gewisse Tiefgründigkeit im Nachgang. Aber man hat keinen Kater am nächsten Morgen.
Aber es bleibt eine Komödie.
Genau.
Ein Liebesfilm. Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos. Heißt der Film, es wäre mal spannend zu hören, wie der im spanischen Original heißt, ob die sich
habe ich leider den Titel jetzt nicht
einfallen
dabei.
lassen haben.
Manchmal sind ja die Übersetzungen auch sehr anders von der
Sehr anders, ja. Und wir kommen zu einem nächsten Film, Felix, in dem auch das Wort Liebe im Titel steht. Mit Liebe und Chansons heißt ihr. Den habt ihr nochmal mit ins Programm genommen, explizit fürs Seniorenkino.
Genau, also das ist unser Seniorenfilm, auch nochmal sehr leicht. Den haben wir tatsächlich sonst gar nicht drin. Eigentlich machen wir es meistens so, dass wir einen Film nehmen, den wir sowieso ins Programm, der vielleicht auch gut für Seniorinnen und Senioren passt. War diesen Monat ein bisschen schwieriger. Aus dem Grund haben wir den genommen mit Liebe und Chanson und haben ihn tatsächlich diesmal auch 4 Tage reingenommen, um 14 Uhr in der Woche. Was wir eigentlich da sonst nicht machen, sonst immer 3 Tage Seniorenkino. Jetzt mal 4 Tage, einfach aus dem Grund, weil er eben bisher noch nicht gelaufen ist.
Gut. Und dann kommen wir noch auf einen letzten Film zu sprechen, bei dem wir vielleicht beide nicht genau wissen, wie er jetzt nun richtig ausgesprochen wird. Anemone oder vielleicht im Englischen Anemone? Wir wissen es nicht genau, aber der Film läuft auch heute an im Kinoclub, im Original mit Untertiteln, das heißt auf Englisch. Worum geht's im Film Anemone?
Also alle, die sich vielleicht den Trailer nochmal anschauen wollen, der ist sehr mystisch, wirkt, also beim ersten Mal gucken dachte ich ein bisschen horrormäßig, ne? Also es ist so total düster in dem
Deshalb
Wald.
Deshalb habe ich ihn nicht mit in die Sendung genommen.
Okay, gut. Genau, ja, verstehe ich. Da werden alle ein bisschen verschreckt, weil er so ganz düstere Stimmungen transportiert. Ist aber eigentlich eher ein Kammerspiel mit Daniel Day-Lewis und Sean Bean. Von seinem Sohn, Regie hat sein Sohn gemacht, Ronan Day-Lewis, also Sohn von Schauspieler Daniel Day-Lewis. Und ja, wir lernen Jem kennen. Der spielt einen Vater und der sucht seinen Bruder. Und für seinen Bruder reist er durch so eine ganz morastische Berglandschaft, geht durch so eine einsame Straße entlang, wirkt manchmal so ein bisschen, als wäre es Irland. Aber wir lernen dann kennen, es ist Nordengland, was an dieser Stelle irgendwie ganz ähnlich aussieht. Und ja, er lässt seine Frau zurück, sein Kind, um eben seinen Bruder zu suchen, den er dann in einem, in so einer ganz schäbigen Hütte ganz tief im Wald findet und der da so wie als Einsiedler lebt. Ne? Ja, und sein Bruder Ray und zwischen Jem und Ray entsteht dann so ein Kammerspiel in dieser Hütte. Mhm. Ne, die beiden haben sich lange Zeit irgendwie nicht mehr gesehen. Ray ist vor 20 Jahren, hat er das weitergesucht, lebt seitdem als Einsiedler. Und oftmals spielt es wirklich tatsächlich nur in dieser Hütte ab. Ganz viel Schweigen, dass erst der Schwed aufgebrochen wird. Und die Frage ist, was bewegt die beiden, dass sie so lange nicht gesehen haben? Und das kommt in diesem Kammerspiel eigentlich ein bisschen mit rüber. Es geht viel um Dialoge, viel um die Annäherung zwischen den beiden. Die trinken zusammen, die tanzen Pogo, schlafen am Strand. Und so langsam taucht so eine finstere Vergangenheit zwischen den beiden auf, die sich auch auf diesen Film legt. Deswegen ist der auch so ein bisschen düster. Es geht vor allen Dingen auch um den Irlandkrieg. Also dieser Irlandkrieg spielt eine ganz tiefe Rolle im Film und eben auch ein Missbrauch durch einen Priester kommt so langsam mit zum Vorschein, der am Anfang gar nicht so thematisiert wird. Also so schwere Themen, die Ray scheinbar auch sehr traumatisiert haben, aus diesem Grund halluziniert er auch oft ein bisschen. Ja, und es entsteht so ein ganz intensiven, beeindruckendes Kammerspiel.
Das heißt, man drückt sich mehr oder weniger dann in den Kinosessel und fragt sich, oh, wie lange noch, was kommt da noch?
Ja, also bitte nicht gucken, wenn man wirklich irgendwie gerade vielleicht etwas depressiver ist oder so, weil der Film hat jetzt wirklich keine hellen Momente oder wenige. Ne? Also der nimmt einen schon ziemlich mit, vor allem aus den Bildern heraus und auch aus der Stimmung, aus dem Ton. Also der Ton ist auch ganz so ganz düstere Stimmung erzeugt der und eben auch die Bilder und Farben. Ne? Und vor allen Dingen auch die Gespräche, es geht ja um krasse Themen, ne? Also es ist ja jetzt nicht nur so. Ja, und das lässt so ein bisschen, der Film lässt sich viel Zeit, bis er zu einer Auflösung kommt. Also es gibt auch noch einen Twist mit dem Sohn von Cem und Ray. Ja.
Das
oder
waren,
zu
ja.
viel jetzt zu verraten.
Ja, ich glaube, das hat einen ganz guten Einblick gegeben in den Film Anemone. Ein Drama, US- und britische Produktion. Auch der läuft heute an. Und das war eigentlich schon der Schnelldurchlauf durch die vier Filme, die ihr ab heute sehen könnt im Kinoclub Erfurt. Und Felix, ich habe nebenbei mal nachgeschaut, was im Deutschen dieser lange, schwere Titel ist. Ein Leben ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos. Heißt im spanischen Original einfach nur Mi Amiga Eva, also meine Freundin Eva.
Okay, ja, also ganz anders.
Ja, und Radio spannend. 1 schreibt, ja, das hätte auch gereicht, denn der deutsche Titel übertreibt es deutlich.
Naja, das ist dann oft so leider, ne? Schön, ja, aber toll, dass du nachgeguckt
haben
hast.
Haben wir das noch geklärt. Felix, schönen Dank, dass du hier warst für die Filme der Woche und weitere Filmvorstellungen gibt es dann wie gewohnt in einer Woche hier Donnerstag im Programm von Radio Frei im Unterdessen. Dankeschön, Felix.
Danke, Christine.
Einen schönen Tag.
Ciao.
Ciao. Und es gibt noch mehr Filme zu sehen im Kino. Wir machen aber erstmal eine kurze Musikpause zum Verschnaufen und hören danach noch weitere Filmtipps. Und Musik habe ich rausgesucht von einem heutigen Geburtstagskind. Big Mama Thornton hätte heute Geburtstag. Und wir hören einen Song, den sie im Original gesungen hat und mit dem dann jemand ganz anderes ziemlich berühmt wurde.
I want everybody to know that I was the one to say, you ain't nothing but a hound dog, quit snooping around my door. You ain't nothing but a hound dog, quit snooping around my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. You told me you was high class, but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I can see through that. And daddy, I know you ain't no real cool cat. You ain't nothing but an old hound dog, quit snooping around my door. You ain't nothing but an old hound dog, quit snooping around my door. You can wag your tail, baby, but I ain't gonna feed you no more. Okay. Oh, I swim just a little bit. Oh, shake it, but don't break it. Everything gonna be all right. Come on in, baby, let's have a good time tonight. Oh, get it, buddy. That's what I'm talking about. Yeah, make it good to the feet. And bow wow.
Hound Dog, hier im Original von Big Mama Thornton. Der Song wurde geschrieben von Jerry Leiber und Mike Stoller. Big Mama Thornton hat ihn gesungen und später wurde er ein Hit für Elvis Presley. Big Mama Thornton wurde geboren am 11. Dezember 1926 in Montgomery, Alabama und ist 1984 verstorben. Ein heutiges Geburtstagskind. Wie angekündigt, gibt es noch ein paar Filmtipps für euch, denn nicht nur im Kinoclub könnt ihr Filme anschauen, sondern es gibt in Erfurt auch noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel im großen Kino im Cinestar könnt ihr Filme sehen. Da läuft immer noch Zoomania 2 beispielsweise und auch der zweite Teil von Wicked. Aber auch tatsächlich kommt Stromberg wieder ins Kino, die Serie. Jetzt als Film, aber auch neu dabei, Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, ein Drama, in dem Charlie Hübner mitspielt. Und einen Filmtipp habe ich noch für die Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Dort läuft im Kino und Gespräch im Kobus der Film Isabel auf der Treppe. Im Rahmen der Filmreihe zu Solidarität und Bevormundung, die DDR und der globale Süden. Der Film läuft heute am Donnerstag, am 11. Dezember um 18 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße. Isabel auf der Treppe ist ein Film, ein DDR-Film aus dem Jahr 1983. Ihr könnt zum Filme schauen, aber auch ins Schambrowski gehen in der Magdeburger Allee. Dort läuft ein Film, der bei der Berlinale gezeigt wurde, bei der 75. Berlinale, nämlich Das deutsche Volk, ein Film von Marcin Wierczowski. Er läuft heute Abend am Donnerstag um 19.30 Uhr im Rahmen des Donnerstagskinos. Und am Sonntag, am 14. Dezember, kommt im Schambrowski der Film Khartoum. Um 17.30 Uhr wird er gezeigt in der Magdeburger Allee 90, ein Film Khartoum, der uns mitnimmt eben in den Sudan, in die sudanesische Hauptstadt. Kein einfacher Film, denn der Film zeigt Krieg, er zeigt Gewalt und auch Vertreibung. Also im Schambrowski findet ihr auf jeden Fall Filme mit Tiefgang und das waren heute die Filme der Woche.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und jetzt könnte ich es machen wie Columbo und sagen, eine Frage hätte ich da noch und sage, okay, einen Film hätte ich da doch noch, nämlich einen Film, der auf den Stadtteil Ilversgehofen in Erfurt blickt. Am Samstag, am 13. Dezember, wird der Film gezeigt, Ilversgehofen, Nachbarschaft im Wandel, um 14 Uhr und um 16 Uhr. Und dieser Film kommt auch im Stadtteil Kino Schambrowski in der Magdeburger Allee 90. Und der Film nimmt eben den Stadtteil Ilversgehofen mit in den Blick, weil sich die Nachbarschaft dort verändert. So heißt es in der Ankündigung. Die Meinungen und die Menschen sind bunt, sind laut, sind vielfältig. Von AnwohnerInnen über Ladenbesitzerinnen und Vereine bis zur Kulturszene, alle bringen sich ein. Der Verein Erfurter Jugendweihe hat einen Kurzfilm produziert zum Stadtteil Ilversgehofen. Er zeigt die Geschichte des Stadtteils, aber auch, wie sich die Umgebung gewandelt hat und wie Lebensrealitäten in der Nachbarschaft aussehen. Der Film schaut mit den Augen engagierter junger Menschen auf einen Stadtteil, der ihnen sichtbar am Herzen liegt. Am Samstag, 13. Dezember um 14 Uhr und 16 Uhr wird der Film gezeigt, Ilversgehofen, Nachbarschaft im Wandel im Stadtteilkino im Schambrowski. Und das war's jetzt wirklich mit den Filmen. Neue Musik gibt's jetzt von Florence and the Machine, Sympathy Magic. Und danach nehme ich euch mit klanglich in die Studiobox ins Theater Erfurt.
fails me, names and faces blur. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face, the scar fades, but pulls inside, tugging at me all the time, chewing on a feeling and spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed, the vague humiliations of fate. And the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to believe. Head high, arms wide, aching, aching, aching.
Sympathy Magic, neue Musik von Florence and the Machine vom aktuellen Album Everybody Scream.
Turn on. Radio frei.
Okay. Nach dem Regen, Take Nummer 3.
Nackt im Regen, ein Lied von Paula Linke an der Gitarre und am Gesang. Was wir hier hören, sind Proben, denn dieses Lied wird Teil eines Theaterstücks sein. Novemberkinder heißt es und darin geht es um die politische Wende im November 1989 in der DDR. Oder anders gesagt, Novemberkinder wirft einen Blick auf die Generation der Wendekinder, also auf diejenigen, die um die Wendezeit geboren wurden.
Und laut singen, denn singen und tanzen macht uns
froh. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere des Stücks am 20. Dezember in der Studiobox im Theater Erfurt. Da wird natürlich viel geprobt, auf, neben und auch über der Bühne. Ich durfte mit dem Mikrofon dabei sein und Stimmen einfangen. Am Tag der Bühnenorchesterprobe, also den Proben, bei denen die Musik im Vordergrund steht. Im Orchester für das Stück Novemberkinder sind das Saxophon, Bass, Piano, Schlagzeug und eben Paula Linke an der Gitarre.
Take Nummer 3 würden wir uns gerne wünschen.
Zwei Wochen vor der Premiere von Novemberkinder hat heute die Bühnenorchesterprobe stattgefunden. Daniel Gratsch ist musikalischer Leiter. Wie lief's heute?
Heute, ja, wieder sehr gut, sehr erfrischend, auch immer wieder aufregend, sowas passiert, weil es war jetzt die vierte Bühnenorchesterprobe. Die anderen drei hatten wir in den letzten 2 Tagen und von Probe zu Probe ist immer viel passiert, viel entstanden, aber hat sich auch viel verändert. Deswegen bleibt es spannend, aber auch dennoch weiterhin schön.
Das ist ja hier 5-stimmig, also 5 verschiedene Instrumente kommen zusammen. Wie einfach ist es denn, alle beisammen zu halten, dass es auch am Ende ein stimmiges Gesamtwerk wird?
Eine sehr gute Frage. Das Zusammenspiel und auch das Nicht-Zusammenspiel ist auch wichtig, dass nicht immer alle gleichzeitig erklingen müssen, dass man auch einzelne Instrumente zurückzieht und dann, wenn es zusammenkommt, dass uns klar ist, wo sind die Schwerpunkte, wo kommen wir zusammen, wer hat welche führende Rolle, wann. Das, ja, passiert viel im Prozess und das ist auch das Schöne, dass wir es als Band gemeinsam auch entwickeln können.
Die Band spielt am Bühnenrand. Auf der Bühne waren heute auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie ist es so, auch in dem Zusammenspiel zwischen Orchester und den Schauspielerinnen zu gucken, passt das zusammen, was gespielt wird und was auch das Orchester spielt?
Das ist das Schönste bei Bühnenorchesterproben, weil das kommt dann endlich zusammen. Also das, was wir in musikalischen Proben und in den Orchesterproben erarbeitet haben, kommt zusammen. Also das heißt, es kann sofort aufgehen oder muss noch ein bisschen putzen. Und dann merkt man auch, wenn da so ein Orchester dabei ist oder eine Band, dann klingt es im Raum in der Studiobox an unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich. Und das auszuloten und darauf festzustellen, das ist auch eine, ja, keine leichte Aufgabe.
Was braucht es noch bis zur Premiere am 20. Dezember aus Sicht des musikalischen Leiters?
Wie wahrscheinlich jede leitende Person sagen würde, mehr Proben. Aber ich bin sehr zufrieden, wie der aktuelle Stand ist der Band. Wir hatten sehr viel Probenzeit auch bisher und es läuft wirklich gut. Ich mag meine Kolleginnen und Kollegen sehr. Und ja, es heißt es abwarten und gucken, dass der Rest noch hier gut über die Bühne kommt.
Da habe ich noch eine Nachfrage. Wie viele Proben braucht es denn für das Orchester, um wirklich zu sagen, ja, genau so ist es, genau so wollen wir es haben, jetzt passt alles?
Wir hatten 4 Orchester alleine Proben, so nennt man das hier, also 4 Bandproben und dann jetzt nochmal 4 Bühnenorchesterproben, das heißt insgesamt 8, ist nicht wenig, aber man kann immer sagen, es gibt so viele Feinheiten und so viel Perfektion, die man umsetzen kann, aber irgendwann ist auch gut, aber ich glaube, so die 8 taugen ganz gut.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke auch.
Sagt Daniel Gratsch. Er ist musikalischer Leiter für das Theaterstück Novemberkinder, das am 20. Dezember seine Premiere feiern wird. Am Klavier ist Gratsch auch selbst Teil des Orchesters, das die Musik für das Stück einspielt. Am Gesang haben wir schon gehört Paula Linke. Sie ist Liedermacherin und Schauspielerin aus Leipzig, 1989 geboren, also selbst ein Novemberkind. Ja. Paula Linke hat aber nicht nur Musik für das Stück geschrieben und spielt auf der Bühne mit, sondern sie hat auch das Konzept für Novemberkinder entwickelt, gemeinsam mit Matthias Thieme. Thieme ist Regisseur, geboren in Erfurt. Und mit ihm habe ich nach den Orchesterproben ein längeres Gespräch geführt über die Idee und die politische Bedeutung des Stücks. Und auch die Dramaturgin Anna Nolte kam dazu. Herr Thieme, wie lief es heute bei der Bühnenorchesterprobe, da wo Sie sich als Regisseur auch zurückhalten müssen und die Musik im Vordergrund steht?
Es lief sehr gut. Ich bin immer wieder sehr berührt auch und beseelt von der Musik, wie sie hier erklingt und wie die zusammen harmonieren und spielen, die Musiker und die Sänger und die Schauspieler. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil das ist hier im Musiktheater ein bisschen was anderes als im Schauspiel oder im Puppentheater, wo ich normalerweise unterwegs bin. Wir sehen die Band erst zur Generalprobe wieder. Das wird sehr aufregend, sehr spannend bis dahin. Ja.
Bis dahin haben Sie eher mit den Menschen zu tun, die auf der Bühne stehen, nämlich den Schauspielern und Schauspielerinnen. Was genau ist dann Ihre Rolle als Regisseur, um mal die Menschen mitzunehmen, die sonst mit Theater vielleicht nicht so viel am Hut haben?
Ja, das eine ist, ich sage Ihnen, ich mache Vorschläge, wie Sie etwas besser machen können, so dass am Ende das rauskommt, was wir erzählen wollen. In diesem Fall ist es so, dass das Projekt natürlich noch ein bisschen viel größer ist, sondern ich habe mit der Paula Linke, einer Liedermacherin aus Leipzig, zusammen auch den Abend entworfen und wir haben uns um die Recherche gekümmert. Ich habe Interviews geführt, Texte zusammengestellt, wir haben Songs zusammengestellt und diesen Abend entworfen und ich übernehme jetzt im Prinzip das Kommando, also ich bin jetzt der Captain auf dem Schiff und bastel jetzt den Abend so zusammen, dass der Rhythmus stimmt, dass das, was wir erzählen wollen, stimmt. Und dass es ein spannender, unterhaltsamer Abend wird.
In Novemberkinder erzählen Sie die Geschichte von Menschen, die die Wendegeneration sind. Die 1989 Geborenen, die von der DDR nichts mehr mitbekommen haben oder sehr, sehr wenig. Aber natürlich in einer Gesellschaft leben, in der es immer noch um Ost und um West geht. Sie und Paula Linke haben das Konzept dafür entworfen. Was war Ihr Beweggrund? Sie sind ja auch ganz unterschiedliche Generationen, Sie beiden.
Ich bin ein bisschen älter als die Paula. Also der Beweggrund war, dass wir uns mit dieser Generation beschäftigen, ist, als es darum ging, dass wir einen Abend machen, also als die Studiobox uns eingeladen hat und gesagt, wollt ihr nicht einen Abend konzipieren, der irgendwie was mit der Generation Wende, nach der Wende, vor der Wende zu tun hat, haben wir gesagt, okay, es gibt schon sehr viele Stücke und Filme und Dokumentationen über die Wendegeneration, über abgehängte Ossis, über wie hat der Westen Heuschrecken eingefallen, Treuhand, Pipapo, Jammer-Ossis, wo wir gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, sondern wir möchten gern Geschichten erzählen von Leuten, die zwar der Nachwendegeneration angehören, die aber im Prinzip ins Positive gehen, weil wir das Gefühl haben, 30 Jahre nach der Wende, 35 Jahre, 36 Jahre nach der Wende, Sie merken selber schon, es spielt gar keine Rolle für mich, wie viele Jahre das her ist und es sollte für uns auch langsam keine Rolle mehr spielen, sondern eigentlich sollten wir alle zusammengehören und positiv in die Zukunft schauen. Es gibt genug Sachen, die wir angehen sollten und angehen müssen.
Wie erzählen Sie denn die Geschichten hier auf der Bühne in Novemberkinder? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Performance, Konzert und politischer Revue, wenn es die Bezeichnung überhaupt noch so gibt. Der ganze Abend speist sich aus Texten und Songs von Leuten, die wirklich 1989 geboren sind. Und das ist schon was Besonderes, weil, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber die Zuschauer werden überrascht sein, wer alles 89 geboren ist und was für verschiedene Wege und Biografien die eingeschlagen haben.
Das heißt, es sind auch berühmte Menschen, mit denen die heutigen Generationen durchaus was anfangen können.
Ja, definitiv. Dazu haben wir Interviews geführt mit Leuten, die 89 geboren sind, die hier aus Erfurt kommen, die mittlerweile woanders leben, verschiedenste verrückte Berufe haben, normale Berufe haben, die wir in Interviews erzählen, wie sie so groß geworden sind, wie sie die Wende also erfahren haben über ihre Eltern, wie sie sozialisiert sind, ob Ost und West jetzt noch in ihrem Leben eine Rolle spielt oder eben nicht, was man denn ihrer Meinung nach machen müsste, damit es keine Rolle mehr spielt. Wir fragen nach den ersten hängengebliebenen Kinofilmen, die ersten Bands, die in ihrer Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ein bisschen wird es so sein, dass wenn die Zuschauer reinkommen und diesen Abend sehen, dass viele Sachen, glaube ich, so aufploppen werden und so, ah, das stimmt, das gab's auch mal, oh ja, das hatte ich auch mal, oh genau, so ein Handy hatte ich auch oder das war mal ein Auto, was ich gefahren habe oder könnt ihr euch noch erinnern, wie das damals war? Und aber alles soll dahin führen, dass die Leute wegen mir auch in einer schönen Erinnerung schwelgen, ja, und aber sagen, so wie es ist, so ist es gekommen, ob jetzt schlecht oder gut, sollte keine Rolle mehr spielen, sondern wir sind jetzt 2026 hier in der Studiobox, haben einen schönen Abend und gehen raus und versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie sagen, es sollte keine Unterschiede mehr geben zwischen Ost und West. Wenn wir jetzt mal auf den Soziologen Steffen Mau blicken, der das Buch geschrieben hat, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Da kommt er zu dem Schluss, dass von der Generation 1989 65% der Ostdeutschen sagen, ja, Ost- und Westdeutsche unterscheiden sich immer noch in vielen Dingen, aber nur 32% der Westdeutschen stimmen dazu. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, als Sie mit den Menschen gesprochen haben, hier in Erfurt, also im ehemaligen Osten, die 89 geboren sind. Deckt sich das auch mit den Ergebnissen der Studie oder was ganz anderes?
Das deckt sich nicht. Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich, also jetzt für unser Land, für mein Land, für Deutschland habe ich das Gefühl, wir haben eh ein Problem mit Aufarbeitungskultur. Also das bezieht sich auf die Wende, aber das bezieht sich auch auf die NS-Zeit und das bezieht sich auch auf ja, eigentlich auf jede Umbrüche, die bei uns im Land stattgefunden haben, wo ich das Gefühl habe, die sind nie wirklich so aufgearbeitet worden, dass man auch gemeinsam weitergehen kann, sondern es ist immer irgendwas hängen geblieben oder falsch gelaufen oder nicht richtig gemacht worden, zum einen. Zum anderen ist dieses, und das kommt an dem Abend schön raus, dieses früher war alles besser, ja, das deckt sich nicht, weil der Abend speist sich eben nicht, also wir versuchen nicht, gesamtgültig irgendeine Aussage zu treffen, sondern wir haben ganz viele kleine Biografien und Leute, die einen Teil dazu beitragen. Und man merkt einfach, es gibt kein gemeinsames Früher war alles besser, sondern es gibt nur ein einzelnes, so war es früher und so ist es jetzt. Es gibt nur ein individuelles, das habe ich erlebt, so ist mein Leben gelaufen. Und daraus speist sich vielleicht so eine Gemeinsamkeit.
Neben uns sitzt auch schon Anna Nolte, Dramaturgin. Wir holen Sie einfach mal dazu. Schließlich sind Sie auch am Stück Novemberkinder beteiligt. Auch an Sie die Frage als Dramaturgin. Welche Aufgaben haben Sie da hier im Stück Novemberkinder?
Das ist eine gute Frage. Die fragt man sich oft als Dramaturgin ständig. Was ist eigentlich meine Aufgabe? In dem Fall, wir basteln an Texten rum, die es teils schon gibt, die teilweise noch im Entstehen sind. Und ich habe viel recherchiert auch vorher natürlich. Also vielleicht kann ich schon auch sagen, wir wollen natürlich auch nicht wegreden, dass es auch de facto Unterschiede gibt, die ganz handfest auch sind. Also wenn man sich jetzt so ein Thema wie Erben anguckt, dann kann man einfach nicht wegreden, dass es da einen großen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Was ja auch interessant ist irgendwie an dem Thema generell, auch Nachwendekinder oder Nachwendegeneration, dass es oft auch so diese Erfahrung gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, mit der Elterngeneration oder auch Großelterngeneration darüber zu sprechen, weil eben die ja auch mit diesem Konflikt irgendwie zu tun haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider den Namen des Autoren nicht parat, so eine ganz schöne Beschreibung, wenn er über die DDR oder an die DDR denkt, dann ist das entweder ein nie enden wollender Urlaub an der Ostsee oder Stasi-Knast und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also das ist sozusagen eine Lebenserinnerung, die ja mit vielem einhergeht, sowohl auch Positives, Persönliches hat, in einem aber Regime, das eben höchst problematisch ist, gewesen ist, dass das oft ganz schwierig ist, aber darauf wollten wir uns eben gar nicht so sehr konzentrieren, sondern vielmehr darauf, was macht es eigentlich mit Menschen, die in ein Land hineingeboren sind, das es nicht mehr gibt. Dieser Satz ist bestimmt schon gefallen, aber ich sage ihn jetzt einfach nochmal.
Bleibt denn auch Zeit für Sie als Team hinter der Bühne, neben der Bühne, auch inhaltlich nochmal ins Gespräch zu kommen, verschiedene Perspektiven auch auszutauschen auf den Osten, so aus unterschiedlichen Jahrgängen, Herr Thieme?
Ja, also und wir sind immer selber wieder überrascht. Plötzlich ploppt eine Information auf und jemand erzählt irgendeine Geschichte aus seinem Leben oder eine Anekdote und dann alle anderen, was, echt? Ah, okay, da habe ich noch eine, ah, okay, das kenne ich so nicht. Sondern, und schon merkt man, alles klar, es gibt nicht das eine, sondern jeder hat irgendwie eine andere Erinnerung, eine andere Erfahrung. Manche kennen manche Sachen gar nicht. Bei manchen ist sagen, ja, genau, es war bei mir ganz genau so. Ich muss noch sagen, dass, also weil wir gerade darüber gesprochen haben, was sind die unterschiedlichen Aufgaben, jetzt gerade so in den letzten 3 Wochen hier, und das ist echt cool an diesem Projekt, hier in der Studiobox, dass ich das Gefühl habe, alle Aufgabenbereiche schmelzen ineinander. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Anna ist die Dramaturgin, die macht das und das und Mila macht die Ausstattung, macht so und so, sondern es sind wirklich alle dabei und diskutieren über alles, also über Inhalte, über Ästhetik, über Musikauswahl und so. Und das ist ein sehr cooles Arbeiten, also weil man so zusammen was auf die Beine stellt.
Anna Nolte, Sie haben genickt.
Also vor allem, weil ich bin auch vielleicht ein bisschen Alien in dem ganzen Ding, weil ich bin 95 geboren und westsozialisiert, so dass eben für mich tatsächlich auch ich immer wieder Momente habe, wo ich denke, da kann ich gar nichts zu sagen, außer was ich vielleicht irgendwie gelesen habe oder so, aber da eben dann die Erfahrung auch immer wieder letztlich abgleichen muss mit die andere tatsächlich gemacht haben. Also muss ich auch mit meiner Rolle immer ein bisschen, oder bin ich sehr vorsichtig, muss ich mich gar nicht zur Vorsicht rufen, sondern weil ja ich eben auch damit aufgewachsen bin, dass es bestimmte Vorurteile eben gab in meiner Familie, die einem auch so angefüttert wurden. Und es ist wirklich hochspannend, wie man beim Nachdenken über auch Erinnern und auch so die letzten 36 Jahre merkt, ja, was da vielleicht auch noch an vielen anderen Dingen war, die eben Novemberkinder vielleicht auch viel eher dann noch geprägt haben oder was eben dann auch gemeinsame Erinnerungen sind. Für mich ist das, da sind dann Novemberkinder vielleicht schon ein bisschen weiter gewesen, aber wenn ich so an 9/11, da war ich noch so klein, das erinnere ich als etwas, da ist was passiert, was ich aber damals noch überhaupt gar nicht verstanden habe. Und sozusagen so das Aufwachsen mit in einem Weltgeschehen irgendwie auch so zu reflektieren, das ist hochspannend. Und man muss eben auch sagen, seit dem Mauerfall sind wahnsinnig viele Dinge passiert, die uns bis jetzt und heute teilweise ja mehr denn je beschäftigen. Also wenn man jetzt an die Gründung der AfD zum Beispiel denkt, aber eben auch viele schöne Sachen. Ich meine, die EU ist ja irgendwie auch ein Kind der Nachwendezeit. Das sind alles Themen, die uns so im Prozess beschäftigen.
Es gibt ja das Inhaltliche, das Schauspielerische, das Musikalische, aber auch hier die Ausstattung. Jetzt 2 Wochen bevor die Premiere losläuft, sind wir hier in der Studiobox und sehen ein Klettergerüst. Ist das noch ein altes DDR-Klettergerüst tatsächlich, das auf einem Spielplatz stand?
Sehen Sie mal, so gut arbeiten die Werkstätten. Gell? Das denkt nämlich jeder und das soll man auch so denken. Nein, das ist neu gebaut und wurde so behandelt, dass es aussieht wie ein Klettergerüst, was mal auf einem alten DDR-Spielplatz gestanden hat. Genauso wie der Platz hier. Das ist so ein typischer Lost Place, den man in ganz vielen ostdeutschen Städten, in Chemnitz, in Erfurt, in Magdeburg kennt. So ein Betonspielplatz, wo man denkt, okay, heute würde man für Kinder nie im Leben mehr solche Spielplätze bauen, aber es ist ein Lost Place und wir versuchen den mit Sonne und mit Leben und mit schönen Sachen zu fluten.
Die Farbe dieses Betonspielplatzes ist grau. Wir sehen hier graue Stufen und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, könnten Skater gerne hier drüber sliden wollen, über diese Kanten.
Gute Idee. Die bauen wir vielleicht noch ein.
Ja, das ist eine super Idee. Das ist so ein Platz wie in Chemnitz, der Nischel oder so. Das ist auch ein Betonplatz und heute wird er von den Skatern eingenommen. Es gibt ein Lied, wo es darum geht, Graffiti macht die grauen Wände wieder bunter und so.
Und zu reden gab es noch einiges mehr. Ihr konntet hier einen ersten Eindruck gewinnen vom Theaterstück Novemberkinder. Und zuletzt hatte ich gesprochen mit Dramaturgin Anna Nolte und Regisseur Matthias Thieme. Novemberkinder ist zu sehen ab dem 20. Dezember in der Studiobox im Theater Erfurt. Es gibt auch Begleitveranstaltungen zu diesem Theaterstück und die stehen unter dem Titel Umbruchzeiten. Geplant sind 3 öffentliche Gesprächsrunden und eine erste gibt es am Sonntag, am 14. Dezember um 18 Uhr in der Studiobox, der Auftakt mit dem Thema Meinungsfreiheit. Obwohl sie im Grundgesetz fest verankert ist, haben viele Menschen das Gefühl, nicht alles sagen zu dürfen. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen rechtlicher Freiheit und gesellschaftlicher Wahrnehmung? Wird in der Veranstaltungsankündigung gefragt. Und über diese Fragen diskutieren Dennis Yücel, Journalist, und Doreen Dehnstedt, Polizeihauptkommissarin und ehemalige Migrationsministerin von Thüringen. Am Sonntag, am 14. Dezember im Rahmen der Begleitveranstaltungen, die konzipiert wurden von Autor Aaron Buchs. Wir schließen das Thema ab November Kinder, denn Matthias Thieme sagte im Interview, ja, die Zuschauer werden überrascht sein, wer 1989 alles geboren wurde. Und einer dieser 89 Geborenen ist der folgende und passt auch zu dem Nischel, den Thieme angesprochen hat, denn der Künstler kommt aus Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß.
Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugen nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten. Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen handelt von negativen Seiten oder dem Dagegensein. Ich hab keinen sicken Flow und ich schreib auch keine Hits. Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würde dir eigentlich gern sagen,
alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Nicht danach an, aber alles wird gut.
Und wäre mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Geile Themen für Songs in diesen Zeiten, aber glaub an dich, geh deinen Weg, schaff ich einfach nicht zu schreiben. Tut mir leid, keine Sätze, die dich aufmuntern zum Schluss. Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt, der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich schau dich an und würd dir eigentlich gern sagen,
alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut.